Liebe Geschwister, habt ihr eigentlich schon mal euch Gedanken gemacht, wie muss man sich beim Beten verhalten? Also das können vor allen Dingen die Kinder gut beurteilen, die zu Hause sind. Also was wird euch gesagt? Ich frage mal die Jüngeren oder Jugendlichen jetzt. Was habt ihr von euren Eltern gehört? Also wie muss man sich verhalten beim Beten? Ich höre. Hände falten. Was noch? Augen zu. Noch was? Nichts weiter? Augen zumachen, naja, habe ich ja schon gesagt, ja, okay. Hände falten, Augen zu, Klappe halten, oder? Wo in aller Welt steht das in der Bibel? Nirgends. Ich habe in einem Buch über Körpersprache Folgendes gelesen. Tatsächlich verrät jeder Mensch durch seine Verhaltensweise viel mehr als durch Worte, was ihn innerlich bewegt, was er denkt, beabsichtigt und fühlt. Und in gewisser Hinsicht gilt das auch für Gebetshaltungen. Ich finde das manchmal richtig lustig, gerade in Jugendkreisen oder so, was da so gesungen wird, auch in Gemeinden, zum Beispiel, wir erheben unsere Hände. Keiner macht es. Oder wir beugen unsere Knie. Kein Mensch kniet sich hin. Man sitzt bequem und singt, voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten an. Kein Mensch steht auf. Es sei denn, man muss die Leute mühsam auffordern, steht doch mal auf zum Beten. Wie vorhin. Also, andererseits, manche würden es ziemlich albern finden, wenn man sich extra hinknien muss, um ein Lied zu singen. Wir vergeistigen das eben, sagt man. Gott ist Geist, natürlich. Ja, und es kommt gar nicht so sehr auf die Körperhaltung an, oder doch? Gott ist doch unsichtbar. Trotzdem, wir können Körper und Geist nicht trennen. Das ist nur eins. Wir sind Persönlichkeiten. Das macht unser Geist, unsere innere Persönlichkeit, ja, unsere Seele. Also wie man, was man Geist, Seele nennt, wahrscheinlich die beiden Seiten derselben Medaille. Und unser Körper, das gehört einfach zusammen. Wenn sich das trennt, sind wir tot. Es ist untrennbar miteinander verbunden. Und es ist, ja, ich will zugeben, es ist nicht ausgeschlossen. Aber den meisten dürfte es doch sehr schwer fallen. Sagen wir mal, in einer Haltung, wo man sitzt und die Beine auf den Tisch legt, Gott Ehrfurcht im Gebet entgegenzubringen. Ich will nicht bestreiten, dass du das nicht doch schaffst. Aber mir wird es schwer fallen. Ich lege schon gern mal die Beine auf den Tisch, wenn ich irgendwas lese oder so, aber zum Beten, irgendwie geht das nicht. Mag ja sein, ihr sagt, das ist Erziehung. Ja, okay. Soweit ich weiß, und das ist mir interessant geworden, findet man in der Bibel keine einzige Körperhaltung, die man annehmen muss, wenn man betet. Wir waren eine Zeit lang, ich arbeite ja im Bibelbund mit und bin da auch im Vorstand bzw. im ständigen Ausschuss. Wir hatten einen Bruder dabei von den sogenannten russlanddeutschen Gemeinden, Aussiedlergemeinden. Für den war es unmöglich, einfach im Sitzen zu beten. Er hat sich immer hingekniet, wo wir gesessen haben. Natürlich hängt das auch mit der Tradition zusammen. Wenn man so geimpft ist sozusagen, empfindet man das dann auch so. Man nimmt bestimmte Körperhaltungen automatisch an, aber eine bestimmte Geisteshaltung drücken wir einfach immer aus, wenn wir eine bestimmte Körperhaltung annehmen. Und ich will mal euch 7 Gebetshaltungen in der Bibel vorstellen. Manche kennen wir überhaupt nicht mehr und praktizieren sie so gut wie gar nicht. Andere tun wir. Schauen wir uns das mal an. Erstens, das Gesicht auf dem Boden, auf dem Fußboden. Das war in biblischer Zeit ein Ausdruck allerhöchster Ehrfurcht, wie man sie einem König entgegenbrachte. Da musste man sich niederwerfen, flach auf der Erde. In der Elberfelder Bibel wird das gewöhnlich so angegeben, sie fielen auf ihr Angesicht. Ja, also das geht ja nicht im Stehen, also so weit kriegst du den Kopf nicht runter. Da muss man sich hinlegen. Mehr als 100 Mal wird das in der Bibel berichtet. Und es ist Ausdruck allerhöchster Ehrfurcht vor Gott. Und oft war das verbunden mit einem richtigen Schrecken vor Gott, weil Gott sich offenbart hatte in irgendeiner Form, dass die Menschen Todesangst gekriegt haben. Es ist ja dummerweise auch manchmal in Liedern zu hören, so richtig, also so gefühlsduselig, ja, Herr, ich möchte in deiner Nähe sein, das ist wunderschön. Das ist überhaupt nicht wahr. Es ist nicht wunderschön in der Nähe Gottes. Du kriegst Todesangst, wenn Gott sich nur ein bisschen dir offenbart. Ihr könnt quer durch die Bibel lesen. Altes plus Neues Testament plus Offenbarung. Selbst Johannes noch. Er meinte, der den Herrn am besten verstand, er meinte, er müsste sterben, als er den Herrn gesehen hat. Das ist niemals Gefühlsduselei, beziehungsweise wenn es Gefühlsduselei ist, dann ist es nicht die Nähe Gottes. Es gibt ein einziges Beispiel, wo Gott sagt, dass er denen nahe ist in der Bibel. Das sind die, deren Herzen zerbrochen sind, die wirklich am Boden zerstört sind. Da ist Gott barmherzig. Aber man kann eine Nähe Gottes nicht erzeugen durch irgendetwas. Aber wenn man sie erfährt, fällt man auf den Boden und begreift, ich bin überhaupt nichts mehr vor diesem heiligen Gott. Mir ist das immer sehr nahe gegangen, was der Petrus erlebt hat bei dem Fischzug. Ja, da das erste Mal, ja, als der Herr bei ihm kam, sagte, fahr doch nochmal raus und wirf das Netz jetzt rechts raus vom Boot und du wirst eine Menge Fische fangen. Petrus hat es auch gemacht und dann mussten sie die anderen herholen. Kommt, ja, dass er alles, beide Schiffe sanken förmlich vor Fischen. Und dann sagt Petrus, nicht, danke Herr, du hast ein Wunder gewirkt. Danke, jetzt sind wir lange versorgt. Was hat er gesagt? Herr, geh hinaus von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Es war nur ein relativ kleines Wunder, wenn ich es mal so sagen darf, das der Herr bewirkt hat. Und Petrus hat in diesem Augenblick etwas begriffen von der Majestät Gottes und sagt, Herr, ich bin sündig. Wie kann ich vor dir noch sein? Du kannst doch gar nicht in meiner Nähe bleiben, weil ich so sündig bin. Ein Mensch begreift, wer er ist in der Gegenwart Gottes und dann kannst du nur noch flach hinfallen. Es geht gar nicht anders. In der Offenbarung Kapitel 19, Vers 4 steht, auch die 24 Ältesten und die vier mächtigen Wesen beteten Gott an. Sie fielen vor seinem Thron nieder und sagten Amen, Halleluja. Anbetung ist das eigentlich. Gott, du bist alles, ich bin gar nichts. Hat überhaupt nichts mit Gefühlsduselei zu tun, höchstens mit Angst. Oder eben allerhöchster Ehrfurcht. Das ist das Erste, Gesicht auf dem Boden. Zweitens, die ausgebreiteten Hände. Das war in der biblischen Zeit ganz offensichtlich die typische Gebetshaltung. Wenn man stand, hat man so gebetet, wenn man kniete, hat man so gebetet. Selbst wenn man saß, hat man so gebetet. Das ist also so typisch die Haltung des Bittenden. Die Handflächen nach oben, man bittet, ich brauche was, ja. Als ob ich bettle. Ja, ich bin ja Bettler vor Gott. Ich lese einen Vers aus den Klageliedern, Kapitel 3, Vers 40. Wollen wir unseren Wandel erforschen und kehren wir um zu Yahweh? Lasst uns Herz und Hände zu Gott im Himmel erheben. Wir haben gesündigt und dir getrotzt und du hast nicht vergeben. Das war ja Die Klagelieder hat ja Jeremia geschrieben nach der Zerstörung Jerusalems. Also vor dieser 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft. Lasst uns, und er sagte seinem Volk, lasst uns Herz und Hände erheben. Hände war klar. Und hier merken wir schon, bei Gott ist es niemals so, dass du nur irgendwas Äußerliches tust. Sondern Gott will immer, dass unser Herz dabei ist. Alles Äußere ist von vornherein sinnlos, wenn das Innere nicht damit übereinstimmt. Also auch das Herz erheben. Das heißt, ich muss auch mit meinen Gedanken, mit allem, was ich bin, will ich bei Gott sein und nicht nur äußerlich die Hände aufheben. Paulus deutet an einer Stelle, dass auch in neutestamentlicher Zeit das die typische Gebetshaltung war in der Gemeinde. Dass man mit erhobenen Händen betete. Im 1. Timotheusbrief nachzulesen, Kapitel 2, Vers 8. Und auch Paulus macht es deutlich, es kommt gar nicht so sehr auf die äußere Haltung an. Und ich weiß ja nicht, wie ihr reagieren würdet, wenn ich also in der öffentlichen Gebet in der Gemeinde so beten würde, da würdet ihr mich vermutlich für Pfingstler halten. Aber andererseits, ihr würdet das ja gar nicht sehen, denn ihr würdet ja die Augen zumachen, obwohl das in der Bibel gar nicht steht. Und wenn ihr die Augen aufmacht, habt ihr was Falsches getan, oder? Wollen wir das bloß den Pfingstern überlassen? Also ich will keinen Ärger stiften in der Gemeinde, versteht ihr? Ich will nur sagen, damals hat man so gebetet. Ich lese mal den Vers, 1. Timotheus 2, Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jedem Versammlungsort beten und dabei ihre Hände mit reinem Gewissen erheben, frei von Zorn und Streit. Paulus meint natürlich, wenn du öffentlich betest in der Gemeinde, und damals hat man es meistens so gemacht, dann darfst du nicht mit jemandem im Streit sein. Du kannst zu deinem Herrn allein beten, um Vergebung bitten, wegen diesem Streit. Dann darfst du auch dich nicht ärgern über jemand, zornig sein. Wenn du öffentlich betest in der Gemeinde, ist das ein Unding. Ja, die Gebetshaltung ist katastrophal, egal wie die äußere aussieht. Mit reinem Gewissen. Das merkst du ja selber. Merken die anderen ja gar nicht. Du merkst ja, ob dein Gewissen rein ist. Ob der Herr dich automatisch an irgendwas erinnert, gerade wenn du großartige Worte sprichst. Das muss rein sein. Das heißt nicht, dass wir von Sünde, also dass wir nie Sünde begehen würden. Natürlich. Aber es gibt doch Vergebung. Und wir dürfen es unserem Herrn bringen. Das ist also was Wunderschönes. Das Dritte. Erstens war also liegen, zweitens die Hände erheben, drittens das Knien. Das Knien ist in der Bibel ein Ausdruck der Demut und Unterwerfung. Ja, man liegt noch nicht gleich flach, aber man kniet sich erstmal hin. 1. Könige 8, Vers 54. Als Salomo dieses Gebet und sein Flehen zu Jahwe beendet hatte, stand er wieder auf. Er hatte sich nämlich beim Beten vor dem Altar Jahwes hingekniet und seine Hände zum Himmel ausgebreitet. Also kniend, nicht so wie wir dann so Kopf auf dem Stuhl sozusagen knien und Hände auf, also aufrecht. Und ja gut, manchmal sollte man so beten, mindestens sich aufrichten, wenn man schon gewöhnt ist zu knien, in der Gemeinde, dass auch alle das verstehen können, was man sagt und das Amen dazu sagen können. Das ist immer wichtig, auch beim Gebet. Daniel, er kniete dreimal täglich hin, um Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Daniel 6 lese ich mal, Vers 11. Als Daniel erfuhr, dass der Erlass abgefasst worden war, ging er in sein Haus. Im Obergeschoss hatte er offene Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um seinen Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. So tat er es auch jetzt. Es gibt beim Beten sehr gute Gewohnheiten. Ich meine jetzt das Beten zu Hause. Dreimal täglich, wie oft betest du? Wie oft kniest du dich hin beim Beten? Es wird nicht verlangt, versteht mich bitte nicht falsch, dass man unbedingt hinknien muss, sondern es gibt Leute, die uns als Beispiel dienen, die haben es eben so gemacht. Dreimal bewusst Zeit für Gott, jeden Tag. Die Muslime beten fünfmal am Tag. Nur nebenbei, für die ist das freilich was völlig anderes als für uns. Wir reden mit dem, der uns liebt, mit dem wahren Gott, der lebendig ist, nicht mit einem Dämon. Und wir haben ganz andere Chancen. Ernsthaftes Beten, wenigstens dreimal täglich, abgesehen von den vielen, vielen kleinen Gebeten, jederzeit unterwegs, im Auto, an der Straßenbahn, wo wir auch sind, ja, wo wir hingehen, immer können wir beten. Aber ich nehme mir bewusst Zeiten. Wir haben das unterschiedlich erlebt, auch als Familie, je nachdem, wie groß die Kinder waren. Ja, also man musste da bestimmte Zeiten einhalten. Wir haben dies und jenes ausprobiert für die Andacht. Jetzt haben wir auch eine Form gefunden, wie wir es halt jetzt halten. Das ist ganz unterschiedlich. Wann man es macht, vor dem Essen, nach dem Essen, vor dem Frühstück, beim Mittag oder beim Abendbrot oder wann auch immer. Das könnt ihr selber euch ausdenken, das ist völlig frei. Wir haben kein Gesetz. Aber wir brauchen Zeit. Und das ist die innere Haltung. Gebetshaltung. Paulus, als er von den Ältesten in Ephesus Abschied nahm, und er wusste, das ist das letzte Mal, dass er sie gesehen hatte, da steht Apostelgeschichte 20, Vers 36, nachdem Paulus geendet hatte, kniete er sich zusammen mit allen hin und betete. Das war im Freien, im Strand. Einmal jedenfalls. Im Freien, da musst du schon noch lauter beten, damit die anderen überhaupt verstehen können, was du sagst. Also, ja, es geht darum, wenn man in einer Gebetsgemeinschaft ist, dass auch die anderen das verstehen können und ihr Amen dazu sagen. Und in Philipper 2, da steht das wunderschön, denn vor dem Namen Jesus, Philipper 2, Vers 10, wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen. Ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jede Zunge wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott der Vater geehrt. Das heißt, es wird einmal eine Zeit geben, da werden die Leute auf die Knie gezwungen. Und wir tun es gern. Schon freiwillig, sofern man kann und die Knie nicht kaputt sind. Warum nicht? Ich nehme gern so eine Haltung ein beim Beten. Das Knien ist also Ausdruck der Demut und Unterwerfung unter Gott. Ich drücke es so aus. Freilich, wenn du gar nicht demütig sein willst und wenn du dich gar nicht unterwerfen willst, dann ist das bloß ein Ausdruck deiner Langeweile oder einer Gebetsstunde, dass du dich halt hinlümmelst auf deinen Sitz sozusagen. Im Knien geht das auch. Mir wurde erzählt von einer Gemeinde, dass jemand dabei eingeschlafen ist, ja, dass manche halt so lange gebetet haben, er hat es nicht mehr geschafft und ist dann erst wieder munter geworden, als sie das nächste Lied gesungen hatten und sprang entsetzt hoch. Und die Stühle, die hatten da so ein Loch, ja, also wo er den Kopf durchgesteckt hatte. Und er sprang auf und hatte den Stuhl um den Hals. Da war es mit der Andacht natürlich auch vorbei in der Gemeinde. Also, Knien. Ja. Versteht ihr, jede Haltung ist natürlich ein Ausdruck. Aber ich kann die innere Haltung nicht erzeugen durch eine äußere. Sonst immer umgekehrt. Weil ich innerlich eine richtige Haltung habe zum Beten, nehme ich äußerlich auch eine an, wenn das geht. Wenn ich alleine bin, ist es nie ein Problem. Das Stehen, das ist das Vierte. Diese Haltung drückt gewöhnlich die Achtung aus vor Gott. Ja, der Pharisäer, auch der Zolleinnehmer im Tempel, die standen und beteten zu Gott. Ja, keine Frage. Ich lese mal Lukas 18, Vers 10. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, all diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Der Jesus sagt, ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott als gerecht angesehen, der andere nicht. Hier merkt man also, egal, ja, welche Haltung er annimmt, ob er steht oder nicht, es kommt auf die innere Haltung an. Welche Haltung nehme ich ein vor Gott? Bin ich wirklich demütig? Das müssen wir uns fragen. Bei all diesen Dingen, über die wir auch heute gesprochen haben. Matthäus 6, Vers 5. Wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Heuchler, die sich dazu gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ja, man kann das machen, als Show sozusagen. Egal wie. Das ist niemals okay. Wenn du das machst, um von den Leuten oder von den Geschwistern gesehen zu werden, damit sie sehen, wie demütig du bist. Versteht ihr? Das wäre sofort für die Katz. Das heißt also gar nichts wert. Es bedeutet gar nichts mehr, wenn das nicht in deinem Herzen die Haltung ist. Man kann also durch menschliche Haltungen alles vortäuschen. Und immer wieder wird uns das gesagt, es kommt auf das Eigentliche an, auf das Herz. Herzen und Hände. Emporheben. Fünftens, das Sitzen. Einmal setzte sich David, steht ausdrücklich so da, vor Jahwe nieder, um sich bei ihm zu bedanken. Und zwar, dass er ihm und seiner Familie eine Zukunft gegeben hat. Das war kurz nach dem, was wir vorhin hatten. Der Nathan zu ihm kam und sagte, also David, du kannst keinen Tempel bauen. Und dann hat er aber noch eine Verheißung gekriegt. David, du kriegst also Nachkommen und die Nachkommen werden auf dem Thron sitzen. Also du bist der Vater einer ganzen Dynastie. Es ist die längste Dynastie, ich glaube 450 Jahre hat die gedauert, Dynastie der Daviditen auf dem Thron, also im wirklichen Sinne, abgesehen vom Herrn Jesus, der ja auch in diese Linie gehört, ja, im wirklichen Sinn, länger als jede Dynastie im Altertum, die wir überhaupt kennen. Also dass immer ein Nachkomme der gleichen Familie auf dem Thron Judas, Israels oder Judas, saß. Nachdem David diese Verheißung bekommen hat, die ihn ganz glücklich gemacht hat, dass er wusste, ja, auch meine Kinder werden Könige sein. Saul hat Gott genau das Gegenteil gesagt. Mit dir wird das Königtum abgebrochen. Keiner seiner Nachkommen wurde König. Das war ein schreckliches Gericht über Saul. Bei David das Gegenteil. Er setzt sich in den Tempel. Weil das Gebet war ziemlich lang. Und ein langes Gebet hältst du nicht durch, so. Ja, er hat sich hingesetzt. Gut, ich habe manchmal gesagt, also früher, also unsere alten Brüder in Hammerbrücke damals, die haben uns erzählt, die haben früher mal gestoppt, wie lange ihre alten Brüder früher gebetet haben. Manche hat es auf 10 Minuten gebracht. Da fällst du um, das hält mancher gar nicht aus. Ja, und wenn man so beten würde, das wäre wesentlich kürzer. Denn es geht nur wenige Minuten. Könnt ihr es ausprobieren? In der Jugend macht man manchmal so ein Spielchen. Ne? Wie lange hält man das aus? Es ist nicht sehr lang. Dann tut ihr alle Muskeln weh. Okay. Versteht ihr? Sitzen. Meint also, ich brauche Zeit. Bei uns ist Sitzen selten so gemeint. Man findet, das ist bequemer. Ja? Und nicht, weil wir jetzt lange Zeit beten wollen. Also, 2. Samuel 7, ich lese mal Vers 18. Da ging David in das Zelt, setzte sich vor Jahwe nieder und sagte, wer bin ich schon, Jahwe, mein Herr? Und was bedeutet meine Familie, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war dir noch zu wenig, mein Herr Jahwe. Du hast sogar Zusagen gemacht, die noch meine fernen Nachkommen betreffen. Und ihr wisst, Mose wurde auf einen Stein gesetzt, damit er mit gestützten, erhobenen Händen weiter beten konnte. steht noch nicht mal so ganz direkt vom Beten da. 2. Mose 17, Vers 10, Mose, Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Solange Mose seine Hand erhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er seine Hand sinken ließ, waren die Amalekiter überlegen. Als Mose die Hände immer schwerer wurden, brachte Aaron und Hur einen Stein herbei, auf dem Mose sitzen konnte. Sie selbst standen rechts und links neben ihm und stützten seine Arme. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Auf diese Weise konnte Josua das Heer der Amalekiter mit dem Schwert besiegen. Nur diese beiden Male wird das Gebet im Sitzen in der Bibel erwähnt. Und bei Mose wird noch nicht einmal direkt vom Gebet gesprochen. Sitzen könnte also ein Ausdruck dafür sein, ich nehme jetzt mal Zeit zum Beten. Weil das in den anderen Körperhaltungen schon ein bisschen schwierig ist. Sechstens, das Liegen. David hat über Gott im Liegen nachgedacht. Vor allen Dingen nachts, wenn er nicht schlafen konnte. Vom Beten steht das nicht direkt da, aber das geht so ineinander über. Habt ihr vielleicht auch mal selber schon erlebt, wenn man nicht schlafen kann. Man denkt nach über bestimmte Dinge oder ich sage mir gerne Bibelverse auf. Irgendwann bin ich schon weg. Aber manchmal geht es dann auch ins Beten über. Das ist schön. Dagegen ist nichts einzuwenden. Psalm 63, Vers 7. In nächtlichen Stunden auf meinem Bett gehen meine Gedanken zu dir. Flüsternd sinne ich über dich nach, denn du bist mir Hilfe gewesen. Also dieses Nachdenken, das hat mehr bei den Juden, also mit dem Sprechen zu tun, aber man flüsterte es. Und siebtens, hört und staunt, gehen und springen beim Beten. Körperliche Bewegung sozusagen wird in der Bibel nur mit einer Gebetsart verbunden, nämlich dem Lob Gottes, das aus einer ganz großen persönlichen Freude kommt. Der Geheilte in Apostelgeschichte 3, Vers 8, lief herum, sprang in die Luft und lobte Gott. Man muss wissen, in Israel die Stufen zum Tempel hoch, die waren so hoch, dass man da nur gemessenen Schritts gehen konnte. Das haben die extra so gemacht, damit das schön feierlich war. Und da oben aus dem Tor raus kam ja der Herr Jesus, hat den geheilt. Ah ja, es war nicht der Herr Jesus, es war Paulus hier, ne? Oder Petrus, wer war denn das vor lauter Schreck? Apostelgeschichte. Und Apostelgeschichte 3, Vers 8, Petrus schätze ich mal jetzt, habe ich gar nicht nachgeguckt. Jedenfalls, der springt rum, der hüpft rum. Erwachsener Mann, der hüpft im Tempel rum und lobt Gott, hat bestimmt die Arme hochgestreckt. Ja Gott, ich danke dir. Ja. Und alle wussten, vorher war der gelähmt, jetzt konnte er gehen. Oder Mirjam und die Frauen nach dem Durchzug durch das Schilfmeer. Ja, sie lobten Gott mit Handpauken. Das sind so diese kleinen Dinger, die wir im Sportunterricht manchmal hatten. Und Reigen. Reigentanz, sie haben sich bewegt dabei. Und haben Gott gelobt. Oder, also manchmal sogar mit Instrumentalbegleitung. Im Nehemia ist das zum Beispiel, da zogen die, also bei der Einweihung, ja, auf der Stadtmauer lang. Haben Gott gelobt, gedankt, gepriesen. 2. Chronik 20, 21. Nachdem der König sich mit dem Volk beraten hatte, stellte er Sänger für Jahwe an die Spitze der Gerüsteten. Sie sangen in ihren heiligen Gewändern Loblieder. Preist Jahwe, denn seine Güte hört niemals auf. Und zu derselben Zeit, als sie mit dem Jubel und Lobgesang anfingen, legte Jahwe einen Hinterhalt gegen die nach Juda anrückenden Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, was zu ihrer Vernichtung führte. Das war also ist eine wunderschöne Geschichte. 2. Chronik 20 würde ich gern jederzeit drüber predigen. Josaphat, ja, der König, wie er betet, wie er Antwort bekommt und wie er dann sozusagen seinen Glauben ausdrückt, dass er vor der Armee den Chor schickt. Und die marschieren los und jubeln und loben Gott. David hüpfte und tanzte vor der Lade Jahwes her. Das war selbst seiner eigenen Frau so anstößig, dass sie ihn verachtet hat und ihm das auch gesagt hat. Aber das war seine Freude. Ja, meine Freudensprünge. Warum eigentlich nicht? Wenn ihr das machen würdet, vor dem Brotbrechen. Wir würden alle sagen, ihr habt einen Spleen. Ja, versteht ihr, das kann man nicht machen. Aber als Ausdruck großer Freude, warum denn nicht? Ich bete gern beim Gehen. Neuerdings habe ich es mir angewöhnt, mittags rauszugehen, gleich nach dem Mittagessen, wenigstens eine halbe Stunde, selbst im Schneegestöber. Manchmal muss ich mir Stiefel anziehen, wenn ich durch den Matsch kommen will, über die Felder. Und habe meine Gebetszettel dabei und habe Zeit zum Beten, ganz alleine. Es geht sehr gut. Ich laufe gern beim Beten und kann meine Anliegen dem Herrn sagen, hab Ruhe, hab Zeit. Fazit, ich habe keine einzige Stelle in der Bibel gefunden, wo eine bestimmte Gebetshaltung gefordert wird. Die Körperhaltung beim Gebet gibt dem Ausdruck, was man innerlich erfahren hat. Wer eine große Freude hat oder wer schockierend den Herrn erlebt hat oder irgend so etwas, der drückt das natürlich auch entsprechend aus. Keine Gebetshaltung, keine einzige, ist geeignet, eine geistliche Haltung zu erzeugen. Versteht ihr? Wenn ihr von den Kindern erwartet, also Augen zu, ja und so, ist ja nicht schlecht, damit man nicht abgelenkt wird, damit sie wenigstens lernen, dabei zu sein. Ich habe nichts dagegen, darf man machen. Hände falten, habe ich mal gelesen, soll von den alten Germanen herkommen. Das war so ein Ort wie, ich gebe mich gefangen. Ist gar nicht so schlecht, warum nicht? Ja, geistlich hat das durchaus auch eine Bedeutung. Ja, ich bin gefangen vor dir. Ich will auch nichts anderes machen jetzt. Ich will an dich denken. Kannst du machen, ist alles erlaubt. Nochmal, keine äußerliche Haltung kann eine innere erzwingen. Es kommt auf das Innere an, auf das inwendige Leben. Das ist die eigentliche Haltung. Wie stehst du vor Gott? Und so hängen also auch die Themen alle miteinander zusammen. Deine Einstellung ändern. Das tust du vor Gott. Und dann kommt was raus. Ob sich das im Gebet ausdrückt, in einer ganz veränderten Alltagspraxis, dass du bestimmte Dinge nicht mehr tust, andere jetzt tust. Du stehst vor Gott. Und letztlich ist das auch unsere Bitte an Gott, dass er uns führt. Jeden Tag. Und wir haben es gesehen, es gibt kein Schema F. Er macht das nicht immer so. Damals, das habe ich noch vergessen zu erzählen, als ich noch überlegte, soll ich nach dem Studium in vollzeitlichen Dienst gehen oder nicht. Einerseits wusste ich genau, es war mir das Liebste. Aber ich wusste auch, sei vorsichtig, dass du nicht einfach nur das machst, was du am liebsten hast. Das ist nicht automatisch Gottes Wille, was du gern machst. Es ist aber auch nicht automatisch Gottes Wille, dass er dich gerade zu dem schickt, was du nicht gern machst. Wir müssen es völlig offen lassen und immer wieder von Gott Bestätigung erwarten, erbitten, dass wir in der richtigen Haltung sind. Im Gebet. Ich wünsche es euch. Macht es einfach. Probiert es aus. Am besten zu Hause, wo ihr alleine seid. Man muss Traditionen nicht ablehnen, aber was ich möchte ist, dass wir unsere eigene Haltung immer wieder überprüfen. Und das muss ich auch. Das hört nie auf, solange wir leben.